Wer die Geschichte Israels liest, entdeckt, dass Gottes Volk nie im luftleeren Raum lebte, mächtige Nationen wie Ägypten und die Philister bestimmten seine Lebensumstände, boten scheinbare Sicherheit und brachten zugleich große Gefahr für seine Beziehung zu Gott. Jeremia 46-47 zeichnet ein ernstes Bild vom Gericht über diese Völker und öffnet zugleich den Blick dafür, wie Gott sein auserwähltes Volk mitten in politischen Verflechtungen, wirtschaftlichen Zwängen und geistlichen Angriffen bewahrt. Diese alten Ereignisse spiegeln bis heute wieder, wie Gott mit der Welt umgeht, die sein Volk umgibt, und wie er seine Kinder durch Gericht, Zurechtbringung und Trost zu sich selbst zurückruft. Ägypten, die verführerische Welt der Versorgung und des Genusses. Ägypten erscheint in der Schrift zunächst als Ort der Zuflucht. Abraham zieht dorthin hinab, weil im Land Kanaan eine schwere Hungersnot herrscht, und es entstand eine Hungersnot im Land, und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort eine Zeit lang als Gast aufzuhalten, denn schwer war die Hungersnot im Land. Ägypten ist das Land, in dem es Korn gibt, in dem sich Versorgung findet, wo Strukturen, Macht und Kultur stabil erscheinen. Psalm 87 greift diese Wirklichkeit poetisch auf: Ich will Rahab und Babel erwähnen bei denen, die mich kennen, siehe, Philistea und Tyrus samt Kusch. Dieser ist dort geboren. Rahab, Ägypten, steht hier in einer Reihe von Großmächten, die die Bühne der Geschichte dominieren und die Menschen anziehen. So zeichnet die Schrift ein Bild: Die Welt, die Nahrung, Karriere und Genuss verspricht, übt eine starke Anziehungskraft auf Gottes Volk aus, gerade dann, wenn der Weg im Glauben karg und unsicher scheint. Im Alten Testament versinnbildlicht Ägypten, das symbolisch bzw. poetisch Rahab genannt wird, die Welt des Broterwerbs und des Genusses, durch die Satan die von Gott für seine Ökonomie auserwählten Menschen in Beschlag nimmt und usurpiert. Doch die gleiche Welt, die versorgt, fesselt auch. In 2. Mose wird aus der Gastfreundschaft Ägyptens eine unbarmherzige Versklavung, da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln, und durch allerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Das System, das einst Sicherheit bot, nimmt Gottes auserwähltes Volk nun in Beschlag, nutzt seine Kräfte und bindet es an Zwecke, die nicht mehr Gottes Plan dienen. Hinter dieser Entwicklung steht nach dem Zeugnis des Neuen Testaments eine geistliche Macht. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Die Welt des Broterwerbs und des Genusses ist nicht neutral, sie kann zum Werkzeug des Fürsten dieser Welt werden, der Gottes Menschen usurpiert, während sie meinen, nur für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Gott lässt diese Versklavung nicht unbesehen stehen. Er sieht, hört und greift ein. In der Berufung des Mose offenbart er sein Herz: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört, ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu befreien und sie aus jenem Land hinaufzuführen in ein gutes und weites Land. Das gute und weite Land steht nicht nur für bessere Lebensbedingungen, sondern deutet prophetisch auf Christus hin, der wahre Reichtum, die eigentliche Speise und der bleibende Genuss seines Volkes ist. Während Ägypten mit sichtbaren Gütern lockt, führt Gott in einen Raum, in dem er selbst die Versorgung und Freude seines Volkes wird. Das Gericht über Ägypten, über seine Macht, seine Götter, seine Struktur, ist darum nicht bloß Vergeltung, sondern der Weg, die Fesseln zu sprengen, die seine Auserwählten von ihm fernhalten. Trotz dieser Befreiung bleibt in Israel die Neigung, innerlich nach Ägypten zurückzuschauen, bestehen. In der Wüste klagt das Volk: Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch, und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Die Erinnerung verklärt die Vergangenheit, aus harter Fronarbeit wird im Rückblick ein Ort des Überflusses umsonst. Später, zur Zeit Jesajas, nimmt diese Sehnsucht eine politische Form an: Wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus, und Bündnisse weihen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten hinabzuziehen. Was als geistliche Versuchung begann, wird zu einer falschen Allianz, zu einem Vertrauen auf irdische Macht anstelle des lebendigen Gottes. Und es entstand eine Hungersnot im Land, und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort eine Zeit lang als Gast aufzuhalten, denn schwer war die Hungersnot im Land. Ich will Rahab und Babel erwähnen bei denen, die mich kennen, siehe, Philistea und Tyrus samt Kusch. Dieser ist dort geboren. Die Betrachtung von Ägypten als Bild der verführerischen Welt macht sensibel dafür, wie leicht Versorgung, Sicherheit und Genuss einen Platz einnehmen, der eigentlich Gott gehört. Wer sieht, wie begrenzt und brüchig die Macht Ägyptens ist, beginnt zu verstehen, dass Gottes Gericht über seine falschen Sicherheiten kein Verlust, sondern eine verborgene Gnade ist. Inmitten äußerer Unsicherheit darf das Herz lernen, den, der das Elend seines Volkes sieht und ein gutes Land bereithält, höher zu schätzen als alle Versprechen einer Welt, die letztlich nicht halten kann, was sie zu geben scheint. Gottes treues Gericht und zarter Trost für sein auserwähltes Volk. Jeremia verkörpert in seiner Berufung die Spannung zwischen Gericht und Gnade, die sich über das Volk Israel legt. Israel ist nicht Opfer der Nationen im simplen Sinn, es hat selbst Bündnisse mit Ägypten gesucht, auf fremde Hilfe gebaut und das Wort Jehovas zurückgewiesen. Wenn Gott Ägypten richtet, geraten jene mit unter das gleiche Gericht, die sich bewusst in seinen Schatten geflüchtet haben. Jeremia 44 zeigt, wie ernst der Herr die Flucht nach Ägypten nimmt, und ich werde den Überrest von Juda wegraffen, die ihre Gesichter darauf gerichtet haben, in das Land Ägypten zu ziehen, um sich dort als Fremde aufzuhalten. Gott nimmt die falsche Nähe zur Welt nicht leicht. Dennoch bricht er den Faden seiner Erwählung nicht ab. Die Zusagen, die in 1. Mose 12 gegeben wurden, ich will dich zu einer großen Nation machen, und du sollst ein Segen sein, bleiben der verborgene Hintergrund, vor dem das Gericht geschieht. Du aber, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und verzage nicht, Israel, denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft, und Jakob wird zurückkehren und ruhig und ungestört wohnen und in Sicherheit leben, und niemand wird ihn aufschrecken. Du aber, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht Jehova, denn ich bin mit dir, denn ich will allen Nationen ein Ende machen, wohin ich dich zerstreut habe, doch mit dir will ich kein Ende machen, sondern ich will dich in gerechtem Maß züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen. Gerade in Jeremia 46, mitten im Gerichtswort über Ägypten, bricht ein Trostlicht hervor, das die Tiefe von Gottes Treue zeigt. Du aber, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und verzage nicht, Israel. Denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft, und Jakob wird zurückkehren und ruhig und ungestört wohnen und in Sicherheit leben, und niemand wird ihn aufschrecken. Dass Gott sein Volk hier mein Knecht Jakob nennt, erinnert an seine souveräne Erwählung, die nicht auf Israels Treue, sondern auf seinem eigenen Ratschluss beruht. Das Gericht über die Nationen, die Israel bedrängt haben, ist kein blindes Zerstörungswerk, sondern dient der Wiederherstellung des Raumes, in dem sein Volk ruhig und in Sicherheit wohnen kann. Die Versprechen einer zukünftigen Ruhe im Land weisen über jede historische Rückkehr hinaus auf den kommenden Frieden hin, in dem Christus sein Reich aufrichten wird. Doch dieser Trost ist kein Freibrief für Gleichgültigkeit. Im nächsten Vers heißt es, denn ich will allen Nationen ein Ende machen, wohin ich dich zerstreut habe, doch mit dir will ich kein Ende machen, sondern ich will dich in gerechtem Maß züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen. Gott unterscheidet zwischen den Nationen, denen er ein vollständiges Ende bereitet, und seinem Volk, mit dem er kein Ende macht. Aber diese Unterscheidung bedeutet nicht, dass er das Verhalten Israels übersieht. Er züchtigt in gerechtem Maß, weder willkürlich hart noch nachlässig weich. Seine Zucht ist so genau bemessen, dass sie trifft, was korrigiert werden muss, und bewahrt, was er verheißen hat. In dieser Spannung zwischen unerschütterlicher Erwählung und ernsthafter Zurechtbringung zeigt sich ein Herz, das weder seine Heiligkeit noch seine Barmherzigkeit preisgibt. Wer diese Spannung wahrnimmt, beginnt Gottes Handeln im eigenen Leben anders zu lesen. Phasen der Zurechtbringung sind dann nicht mehr bloß Ausdruck göttlichen Zorns, sondern Teil eines Weges, der zur Wiederherstellung führt. Der Hebräerbrief greift diese Linie auf, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was Jeremia für Israel ausspricht, bekommt so eine Stimme auch für alle, die zu Gottes Volk gehören. Gottes Zorn über die Sünde ist real, aber er ist nicht das letzte Wort. Die Zucht ist schmerzhaft, aber sie geschieht im Maß und mit einem Ziel, dass seine Auserwählten wieder in seiner Ruhe leben können. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich werde den Überrest von Juda wegraffen, die ihre Gesichter darauf gerichtet haben, in das Land Ägypten zu ziehen, um sich dort als Fremde aufzuhalten. Und sie sollen alle aufgerieben werden, im Land Ägypten sollen sie fallen. Durch das Schwert, durch den Hunger sollen sie aufgerieben werden, vom kleinsten bis zum größten, durch das Schwert und durch den Hunger sollen sie sterben. Die Worte aus Jeremia 46 laden dazu ein, Gottes Zurechtbringung nicht vorschnell als Zeichen seiner Ablehnung zu deuten. Wer hört, dass er in gerechtem Maß züchtigt und mit seinem Volk kein Ende macht, kann in den Spannungen des Lebens eine andere Perspektive gewinnen. Gott ist weder gleichgültig gegenüber unserer Untreue noch unbeständig in seiner Liebe. Sein Gericht über das, was uns von ihm trennt, und sein Trostwort an mein Knecht Jakob entspringen derselben treuen Zuwendung. Diese Einsicht schenkt Ruhe inmitten von Korrektur und Hoffnung, dass selbst schmerzhafte Wege am Ende zu einem tieferen Wohnen in seiner Nähe führen. Die Philister, eine weltliche Nähe, die Gottes Zeugnis angreift. Die Philister begegnen Israel nicht in weiter Ferne, sondern an der Grenze, in unmittelbarer Nähe des verheißenen Landes. Bereits im Lied des Mose nach dem Durchzug durchs Schilfmeer heißt es, es hörten's die Völker, sie bebten, Angst ergriff Philistäas Bewohner. Noch bevor Israel das Land betritt, zeichnen die Philister sich als ein Volk ab, das durch Gottes mächtiges Eingreifen erschüttert ist und doch zu einem dauerhaften Gegenspieler werden wird. Ihre Städte, ihr militärisches Können und ihre Nähe zu Israels Gebiet machen sie zu einer ständigen Herausforderung. Sie stehen sinnbildlich für eine Welt, die nicht offen gottlos und fern ist, sondern im unmittelbaren Umfeld von Gottes Werk existiert und gerade deshalb das Zeugnis Gottes auf der Erde angreift. Die Philister stehen sinnbildlich für die Welt, die dem Interesse Gottes auf der Erde nahe ist und das Zeugnis Gottes auf der Erde angreift und beschädigt. Das wird besonders deutlich in der Geschichte der Bundeslade. In einer militärischen Krise greifen die Ältesten Israels zur Lade des Bundes, als wäre sie ein religiöser Glücksbringer, lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. Doch Israel wird geschlagen, und die Philister erbeuten die Lade. Hier berühren sich zwei Bewegungen, Israel benutzt Gottes heilige Gegenwart für seine eigene Agenda, und die Philister versuchen, diese Gegenwart in ihr eigenes System zu integrieren. Die Welt, die dem Interesse Gottes nahe ist, eignet sich sein Zeugnis an, ohne sich seinem Wesen zu beugen. Die folgenden Plagen für die Philister zeigen, dass Gott sich nicht instrumentalisieren lässt, aber das Faktum, dass die Lade überhaupt in philistäische Hände gelangt, macht deutlich, wie verletzlich das Zeugnis Gottes wird, wenn sein Volk es oberflächlich behandelt. In der Gestalt Goliaths erhält diese Nähe zur Welt ein Gesicht. 1. Samuel 17 schildert den Kämpfer aus Gath, groß, gepanzert, laut, selbstsicher. Er verspottet die Schlachtreihen Israels und Gott selbst, während er sich mitten in der Grenze zwischen den beiden Lagern bewegt. David tritt ihm ohne Rüstung entgegen, aber mit einem klaren Bekenntnis, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen. Der Sieg Davids zeigt, dass philistäische Überheblichkeit, die Kombination aus menschlicher Stärke, religiöser Nähe und Verachtung des lebendigen Gottes, letztlich nur im Vertrauen auf Gottes Namen überwunden werden kann. Es ist nicht eine gesteigerte Version derselben Mittel, sondern eine andere Quelle. Jeremia 47 greift dieses Thema in prophetischer Weise auf. Jehova kündigt ein Gericht über die Philister an, so spricht der Herr, siehe, Wasser steigen auf von Norden her, und sie werden zu einem überflutenden Strom werden, und sie werden das Land und seine Fülle überfluten, die Stadt und die darin wohnen. Das Bild des überflutenden Stroms beschreibt die herannahende Macht aus dem Norden, historisch das babylonische Heer, durch die Gott die philistäischen Städte erschüttert. Diejenigen, die so lange das Zeugnis Gottes bedrängt und verhöhnt hatten, werden selbst von einem Gericht überrollt, das sie nicht kontrollieren können. Ähnlich wie bei Ägypten ist es Gott selbst, der sich einer weltlichen Macht bedient, um eine andere zu richten, aber hier steht besonders der Angriff auf sein Zeugnis im Fokus. Es hörten's die Völker, sie bebten, Angst ergriff Philistäas Bewohner. Und als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten von Israel, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns von Silo die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen, dass er in unsere Mitte komme und uns aus der Hand unserer Feinde rette. Die Philister als Bild einer weltlichen Nähe zum Werk Gottes schärfen das Bewusstsein dafür, wie leicht das Zeugnis Gottes geschwächt wird, wenn seine Gegenwart zwar benannt, aber nicht mehr in Ehrfurcht gesucht wird. Das Wissen, dass Gott selbst solche Einflüsse beurteilt und zu seiner Zeit richtet, verbindet nüchterne Wachsamkeit mit Vertrauen. In dieser Spannung kann eine Haltung wachsen, die sich nicht von beeindruckenden äußeren Formen beeindrucken lässt, sondern im Namen des Herrn der Herrscharen verankert bleibt und darin Ruhe findet, dass Gott selbst für die Klarheit seines Zeugnisses auf der Erde einsteht. Herr Jesus Christus, du siehst, wie wir in einer Welt leben, die uns Versorgung und Genuss verspricht und doch unser Herz von dir wegziehen will. Danke, dass du mächtiger bist als jede ägyptische Macht und jede philistäische Bedrohung und dass deine Zucht uns nicht zerstört, sondern zu dir zurückführt. Stärke in uns das Vertrauen, dass deine Zusagen bestehen bleiben, auch wenn du falsche Sicherheiten erschütterst und verborgene Bindungen an die Welt ans Licht bringst. Fülle unser Herz neu mit der Hoffnung auf deine Wiederherstellung, damit wir inmitten von Unruhe und Gericht bei dir Ruhe finden und dein Zeugnis klar und liebevoll widerspiegeln. Lass dein Volk heute erfahren, dass du mit uns bist, dass deine Gnade trägt und dass dein Plan mit Israel und mit deiner Gemeinde sicher zum Ziel kommt. Amen.